Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, unter euch zu sein. Und jetzt, wo ich euch sehe, ist es mir klar, warum ihr zwei Gottesdienste habt. Ja, wunderschön. So viele junge Leute, so viele Kinder. Sehr schön. Heute sollte eigentlich ein anderer Prediger predigen. Er wurde krank, aber weil wir sehr gut einander kennen, hat er mich gebeten, dass ich heute Morgen komme. Deshalb bin ich unter euch. Und dass wir jetzt da Kaffee und Tee getrunken haben mit dem Sänger, dann sagte einer, wir haben unter uns gesprochen, schon lange ein Senior hinter der Kanzel nicht gewesen. Dann sage ich, der Herr hat dein Gebet erhört. Heute stehe ich da. Ich freue mich. Ich bin Jakob Krücker, komme aus Heimatsheim, bin schon pensioniert, habe schon den biblischen Alter erreicht, nach Hause zu gehen, aber bin noch hier. Ich will meine Predigt mit einer kurzen Geschichte beginnen, weil so viele wunderbare Kinder da sind. Etwa in Oktober im Monat guckte ich durch ein Fenster und gucke, da sitzt ein Rabe, so ein großer schwarzer Rabe. Und in der Nähe eine Schwalbe. Und die Schwalbe sagt zu den Raben, das wird kalt. Es wird so kalt, so unangenehm. Mich zieht es so sehr an die warme Gegend. Der Rabe sagt, welche warme Gegend? Ich bin schon 20 Jahre alt. Ich kenne das Wetter in Köln, Bonn und weiterhin. Wenn es kalt ist, dann ist es überall kalt. Und in welche warme Gegend willst du fliegen? Du bist der Krügers hier unter dem Dach geschlüpft diesen Sommer und du willst irgendwelche Reise unternehmen. Und da sagt die Schwalbe, Gott, der mir so eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, in die warme Gegend zu fliegen, er wird mir auch den Weg zeigen, wo ich hin fliegen muss. Liebe Freunde, alle wiedergeborenen Leute, allen will Gott ins Herz legen, dass wir ihm mit Freude dienen und dass wir auch eines Tages dahin fliegen, da hineinkommen, in diese warme Gegend, in das ewige Reich Gottes. Den Text, den ich gewählt habe, steht in Maleachi, im dritten Kapitel. Und da geht es darum, die Menschen wurden versucht, ja, die wurden nachlässig, die wollten nicht mit Freude Gott dienen. Die Generation ihrer Väter haben den Tempel wieder aufgebaut, haben die Mauer aufgebaut, sind zurückgereist. Und jetzt die neue Generation, die guckt, wie den Ungläubigen es geht und die kommen in Versuchung, halbherzig Gott zu dienen. Und das ist in Maleachi Kapitel 3 geschrieben. Maleachi ist ein kleines Buch, das letzte Buch aus dem Alten Testament. Und das beschreibt uns die Situation, das Leben der Juden, so etwa 400 vor Christus. Ja, und aus diesen vier Kapiteln, Deutsch 3, in Russisch 4, sieht man, wie das Leben der Juden damals aussah. Die opferten Gott Opfer, aber schon die beste Stirn haben sie für sich behalten. Die haben gedient, aber halbherzig. Der Geist war da zu sehen, und wenn die Grundfeste nicht stimmen, dann geht das moralische Leben auch nach unten. Das Buch befasst sich mit Ehebruch, mit Scheidungen und so weiter. Und dann kommen solche ermutigende Worte von Gott. Wenn man Gott treu dient, wenn man sich für ihn einsetzt, welchen Segen die Leute bekommen, die auf ihn schauen und sich nicht umschauen, wie es den weltlichen Leuten geht. Ich lese die Verse Kapitel 3 von 3 bis 19. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscherin? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich, die beneidende Ungläubige. Ja? Sie kamen sogar voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde von ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscherin, zum Eigentum sein an den Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscherin, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig überlässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und die Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. So der Abschnitt. Diesen Abschnitt habe ich eines Tages entdeckt bei der Stillezeit. Gott hat zu mir durch diesen Abschnitt gesprochen, geredet und der gefiel mir so sehr, dachte ich, darüber möchte ich predigen. Vielleicht war das auch eine Zeit, wo ich auch in Versuchung stand und Gott hat diesen Abschnitt benutzt, um mir neue Freude, neue Kraft zu geben. Zuerst beginnt dieser Abschnitt mit einem Dialog, ja, und der Dialog sieht folgendermaßen aus: Eure Worte sind Anmaßen gegen mich, spricht der Herr. Er spricht das Volk Israel an und ihnen fällt es nicht einmal auf, ja, wie sie leben. Was bereden wir gegen dich? Und dann sagt der Herr, was sie sagen, was ihm nicht gefiel. Und ihr sagt, nichts bringt es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor den Herrn der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Wenn wir dieses Gespräch in unsere Zeit verlagern, ja, ich denke, wir können uns auch manchmal so ertappen oder so sehen. Ich kenne diese Zeit und nicht nur ich allein. Der Psalm 37, Asaf, eines Tages stand er auch in dieser Versuchung. Er diente im Chor, er war ein Prophet, kann man sagen. Er konnte vorausschauen. Und eines Tages, als er gesehen hat, wie es den Gottlosen geht, ja, und dann kam er in die Versuchung. Auch diese Leute in Maleachi-Buch, die kamen in diese Versuchung. Die Menschen ohne Gott verdienen vielleicht mehr. Wir sind nicht gesünder als die. Wir leben auch vielleicht nicht länger als sie. Ja, und vielleicht noch alle ein anderer Nachteil erleben wir. Und dann schauen sie, das Leben ohne Gott ist möglich. Kann man leben ohne Gott? Warum muss man beten? Warum muss man zur Kirche gehen? Warum muss man sich vorbereiten? Ja, ist doch viel einfacher. Sie schauten auf das, was die Welt ihnen bietet. Und die Welt, liebe Freunde, das ist kein guter Ratgeber. Ja? Die Folge war, dass sie halbherzig Gott gedient haben. Und Asaf sagt, ich bin fast gestrauchelt, fast Gott den Rücken gekehrt. Asaf versuchte das zu verstehen und in seinem Kopf fand er keine Antwort. Wie komme ich auf die richtige Antwort? Bis er nicht in den Tempel ging, bis Gott zu ihm nicht sprach. Und dann sagte er, ich war wie ein Tier. Wie ein Tier habe ich gedacht. Auf glitschigen Wegen hast du mich gestellt. Und dann sagt er, du hältst mich an der rechten Hand. Ja? Und dann will er von Gott nicht los, als Gott ihm das offenbart hat, als er den Unterschied gesehen hat. Und hier in Maleachi, das Volk preist den Ungläubigen, die sind glücklicher. Jesus sagt, selig sind die und die, und Jesus sagt, selig sind die und die. Und liebe Freunde, es waren Tage in meinem Leben, wo ich in diese Versuchungen auch stand. Und nicht ich allein, ich kenne auch viele Leute. Ich war 5 Jahre Jugendleiter, jede Woche eine Bibelarbeit vorbereiten. Die Kinder warten auf dich, die Frau wartet auf dich, du kommst von der Arbeit, du musst wieder gehen. Und die Frage stellt sich, warum? Jemand hat mir auf der Arbeit gesagt, Jakob, bekommst du Fleißkirchen, dass du jeden Sonntag zur Kirche läufst? Was zieht dich dahin? Der andere sagte, deine Familie wird irgendwas schieflaufen, weil du so wenig zu Hause bist. Ja? Solche Zeiten habe ich erlebt. Und eines Tages lag ich im Krankenhaus mit 30 Jahren und die Diagnose war auch nicht so gut. Ich gucke ins Fenster und da geht ein Besoffener und singt und ist fröhlich. Dachte ich, Herr, ich bin dein Kind, ich leide hier, ich liege im Bett hier, im Krankenhaus und dieser singt ein russisches Volkslied, Schumel Kamisch, einige kennen das wahrscheinlich noch. Ja, ja, das kennt jeder Russe. Ja. Und die Versuchung war natürlich stark. Meine Lieben, es gibt so viele Sonntagsschullehrer, Jugendleiter, Dirigenten, Musiker, ja. Ja, braucht man Zeit, um Gott zu dienen. Und wir haben genauso viel Zeit wie auch alle anderen. Und dann stellt sich manchmal die Frage, warum sollte man Gott dienen? Warum sollte man Gott dienen? Und ich finde, das Buch Maleachi gibt solche gute Antworten und zeigt uns, dass wir nicht auf das Vorübergehende schauen, nicht schauen, wie es dem Nachbar geht, der einen dicken Mercedes fährt oder für einen, der so gesund ist, aber schauen auf das, was Gott uns gibt, schon jetzt und in die Zukunft noch geben wird. Das ist das Ziel von diesem Buch, von Maleachi, von diesem Prophet Gottes. Ja, dann die erste Möglichkeit, wie gesagt, mit diesem Problem umzugehen, das ist auf die Welt zu schauen, aber das Resultat ist, du kommst nie auf die richtigen Beine, und du wirst nie glücklich sein. Dieser Weg, der gibt kein Glück. Ich bin schon 46 Jahre Christ. Einiges durfte ich in meinem Leben beobachten. Aber nie habe ich Menschen gesehen, die glücklich sind. Menschen, die Gott verlassen haben oder halbwegs, halbherzig unterwegs mit ihm sind. Wie mal ein junger Mann gesagt hat, ich würde gerne auf dieser Erde ein reicher Mann sein, aber im Himmel ein Lazarus. Aber beides geht es nicht, da und da zu sein. Liebe Freunde, dann weiter sprechen die Gottesfürchtigen. Und in Vers 16 ist geschrieben, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achteten. Guck, liebe Freunde, ist nicht mal geschrieben, worüber sie miteinander gesprochen haben. Vielleicht war es ein Hauskreis, vielleicht einfach haben sie einen zum Kaffee eingeladen, ja, irgendwo vielleicht unterwegs, eine Freizeit, weiß er nicht. Aber es gibt immer Menschen, egal wie die Zeiten sind, schon seit 2000 Jahren, die Gott treu sind, die Gott nachfolgen. Und auch hier im Buch der Maleachi, wo vielleicht die Mehrheit halbherzig Gott gedient hat, und es gibt eine Gruppe, die zu Gott stehen und die sprechen miteinander und der Herr hört und reagiert auf das, dass sie da sprechen. Sind, liebe Freunde, diese Menschen, die beten nicht. Wir sind gewöhnt zu verstehen, wenn ich bete, dann hört der Herr. Aber hier sind einfache Gespräche. Vielleicht hat einer den anderen ermutigt, irgendwas über Gott gesprochen, vielleicht ein paar Lieder zusammengesungen, wie in Epheser 93, glaube ich, oder 95 geschrieben, singt einander geistliche Lieder oder spricht Psalmen miteinander. Aber bevor steht, erfüllt euch mit dem Heiligen Geist. Interessant, dass dieses Wort erfüllt euch mit dem Heiligen Geist steht im Passiv. Es gibt keinen Knopf, dass ich drücken kann und dann bin ich geistlich. Das kann ein Mensch nie machen. Aber wenn er geistliche Gespräche führt, wenn er geistliche Lieder singt, dann erfüllt der Herr mit dem Heiligen Geist. Dann ist der Geist Gottes in ihm. Und dann haben wir eine ganz andere Gesinnung. Und der Herr hörte auf das. In Epheser ist geschrieben, dass kein unnütziges Wort aus unserem Mund kommt, sondern Worte, die Segen bringen oder Worte, die Gnade bringen. Unsere Sprache, unsere Zunge, die kann vieles Verkehrtes sagen, aber es kann auch ein Instrument des Segens sein. Gott kann durch uns segnen, damit unsere Worte Segen bringen. Ich will, meine liebe Zuhörer, dass Gott meine Frau segnet, dass meine Kinder segnet, Enkelkinder, meine Verwandtschaft, auch alle Leute, die Gott mir anvertraut, bei den Reisen, die ich mache. Und es gibt die Möglichkeit zum Segen sein. Wenn man über der Geistliche spricht, wenn man über Gott spricht, wenn man ermutigt, da liegt der Segen Gottes. Und hier sprachen die Menschen miteinander und der Herr merkte, hörte und der Herr schreibt diese Leute auf. Also das allererste Ermutigung für diese Leute, die dachten, es ist umsonst, Gott zu dienen, was haben wir davon? Sagt der Herr, nein, nein, liebe Leute, ihr seid in meinen Augen würdig. Ich schätze euch, ich schreibe euch auf. Eines Tages kommen die Jünger Jesu zu ihm und sagt er, Jesus, auch die Dämonen sind uns untertan. Und ich kenne das, liebe Freunde. Wir haben in einigen Fällen sowas erlebt. Ein Sieg Gottes über besessene Leute. Jesus sagt nicht das, ist der Anlass der Freude. Freut euch, dass eure Namen im Buche des Lebens geschrieben ist. Das ist die höchste Freude. In der Offenbarung ist geschrieben, wer nicht in diesem Buch geschrieben ist, der wird in der äußeren Finsternis. Und in Jeremia sagt, wer den Herrn verlässt, der wird auf die Erde geschrieben. Ist es ein Unterschied, im Himmel aufgeschrieben zu sein oder auf die Erde aufgeschrieben zu sein? Ich habe oft, wenn wir mit den Kindern in Urlaub waren, am Ufer irgendwo im Sand was gebastelt oder was geschrieben und dann kommt die Welle und das ist weg. Was auf die Erde geschrieben ist, das ist, hält nicht lange. Aber was da geschrieben ist, das hat Ewigkeit Wert. Und für Gott sind die Menschen, die sich für ihn einsetzen, so einen hohen Wert, dass er sie natiert. Ich dachte heute Morgen noch, warum brauchte Gott das Notieren? Er hat so ein gutes Gedächtnis, er weiß alles, von ihm ist nichts verborgen. Aber wir haben manchmal auch ein Tagebuch. Auch gute Tage, gute Sachen schreiben wir auf, weil sie für uns sehr wichtig sind. Und Gott schreibt seine Kinder auch auf. Das ist der zweite Trost, den Gott hier gibt. Und dann weiter sagt der Herr, und sie werden mein Eigentum sein an den Tag, den ich machen werde. Sie werden mein Eigentum sein an den Tag, den ich machen werde. Eines Tages kommt dieser Tag. Eines Tages kommt dieser große Tag, wo alle Menschen vor Gott stehen werden. Alle Menschen vor Gott stehen werden. Und noch viele Jahre zurück, wahrscheinlich 50 Jahre zurück. Ich kam mal in Russland zur Arbeit und die Heizkörper waren alle verfroren. Die Leute stehen da. Ich sage, wenn mein Gott noch 10 Grad tiefer die Temperatur setzt, dann werdet ihr alle beten. Dann wurden sie auf einmal alle still. Eines Tages stehen wir alle vor Gott. Alle. Und dieser Tag kommt und Gott sagt, ihr werdet an diesem wichtigen Tag seid ihr mein Eigentum. Als wir nach Deutschland kamen, ich habe kein Kind da gelassen, alle mitgenommen. Das sind meine. Und Gott wird auch kein Kind hier lassen, das ihm gehört. Wir sind seine. Er schreibt uns auf und wir sind sein Eigentum. Als wir rüberfuhren nach Deutschland vor 35 Jahren, waren wir froh, eine Nummer in die Botschaft zu bekommen. Unsere Sachen werden durchgenommen, unsere Unterlagen. Aber da eine Nummer zu bekommen, da aufgeschrieben zu werden, sagt der Herr Jesus Christus selbst, darüber freut euch. Und das ist ein Argument, liebe Freunde. Das ist ein Fundament, ein Anlass zu freuen, dass eines Tages Gott mich als Eigentum sehen wird und seine Herrlichkeit aufnehmen wird. Und der nächste Trost: und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Gott wird schonen. Das Wort schonen gefällt mir sehr. Ich glaube auch uns allen. Zu Israel hat er mal gesagt: ich habe geschworen, dich zu vertilgen, aber ich habe schonend mein Auge über dich geworfen und ich will mit dir weitergehen. Paulus sagt, Gott hat Jesus nicht verschont, ja, seinen Sohn nicht verschont, als Opfer für uns gegeben. Aber mich und dich, Menschen, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, die sich ihm geweiht haben, wird Gott verschonen. Gott schont die Leute. Und liebe Freunde, schonen, das ist immer so, dass Gott die Umstände, die vielleicht gegen uns waren, kann er wenden, dass sie uns zum Segen sind. Ich habe dreimal im Leben erlebt ganz, ganz schwere Diagnosen, die unheilbar sind. Und jedes Mal konnte ich was lernen und jedes Mal hat Gott mir was Wunderbares gezeigt, was ich nicht missen möchte. Als Mose klein war, wollte seine Mama, Joschebet, glaube ich, hieß sie, ihm bewahren das Leben. Hat sie einen Korb gebastelt. Ist geschrieben, dass sie das gemacht hat. Ist nicht mal geschrieben, dass der Mann geholfen hat. Schien wahrscheinlich für ihn sehr unlogisch. Und die bringte das ins Meer und dann keine Hoffnung, dass er das überlebt oder die Krokodilen oder die Hitze oder verdurstet er. Und auf einmal kommt aus dem Haus des Mörders die Tochter des Mörders dem Ufer entlang zu spazieren. Und Miriam, die Schwester, die passt ja auf, die denkt, hoffentlich wird sie nicht dieses Korb sehen. Aber die Frau, die Tochter des Mörders, hat den Korb gesehen. Und dann holt sie den Korb, dann denkt die wahrscheinlich, hoffentlich merkt sie nicht, dass es ein jüdischer Junge ist. Das war allerdings der erste Holocaust, wo die jüdische Kinder umgebracht wurden. Und dann merkt sie, dass es ein jüdisches Kind ist. Und dann adaptiert sie ihn und das wird wie ein Sohn. Und meine Lieben, das Haus, aus welchem der Mordbefehl ausgegangen war, wurde zu Kindergarten für Moses. Meine Lieben, die schon länger unterwegs mit Gott sind, wie oft standen Sackgassen vor uns. Wie oft schien es ausweglos zu sein. Aber es gibt einen Gott, der schonend mit seinen Kindern umgeht. Wie in Psalm steht geschrieben, er wird aus der Falle meinen Fuß herausholen. Er macht es, er führt es, er lenkt. Und ich freue mich, liebe Freunde, dass Gott mit seinen Kindern schonend umgeht. Auch Pastor, ich als Pastor mache Fehler, habe genug in meinem Leben gemacht. Ich brauche das schonende, vergebende Herz Gottes. Ich rechne mit seiner Gnade. Ich rechne, dass er schonend mit mir umgeht. Und viele Jahre hat er das schon getan. Und ich freue mich darüber. Und diese Verheißung, liebe Freunde, dass Gott schonend umgehen und geht um mit denen, die miteinander sprechen, die an Gott festhalten, die ihre Dienste verrichten. Und dann weiter. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen Gerechten und Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das Wort wiederum, das spricht davon, dass schon einmal mindestens das gewesen ist. Für mich zeigt es schon, dass Gott jetzt einen Unterschied gibt. Den Frieden, den wir haben, die Freude, die wir haben, die Segnungen, die wir haben, die sind nicht zu übersehen. Und eines Tages kommt das Ende. Wiederum sehen, den großen Unterschied. Darüber werden wir noch sprechen. Wisst ihr, ich bin einmal vor 25 Jahren nach Israel geflogen und ich hatte abends einen Termin in Haifa. Und damals kannte ich kaum Hebräisch, kaum Englisch, überhaupt nicht, ein paar Worte. Und dann fahre ich durch Haifa, so eine große Stadt, enge Straßen, und ich kannte nur eine Adresse. Und der Bus fuhr so schnell, ich konnte nicht lesen, was da. Und ich gucke in Fenster. Ich hatte ein bisschen so Angst, wie finde ich das Haus, wo ich heute predigen muss. Auf einmal eine ein Mädchen, eine junge Frau, guckt mich an. Sind Sie Jakob Krücker? Sage ich, ja, ich bin es, ich bin Jakob Krücker. Ja, ist es so, dass Sie predigen heute da? Ja, ja, ich bin es. Ja, mein Papa hat gesagt, dass wir einen Gast aus Deutschland erwarten. Da habe ich geschaut, das muss ich sein. Vielleicht war ich so ängstlich, dass ich das gesehen habe. Aber ich habe mich so gefreut, dass Gott uns führt, dass Gott uns leitet. Und solche Fälle habe ich so viel in meinem Leben, wo es scheint, wie komme ich weiter? Und ich sehe und erlebe, dass Gott lebt, dass Gott mit mir ist. Und im Psalm ist geschrieben, wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen, den Weg, den er gehen soll. Gott bekennt sich zu den Menschen, die mit dem ganzen Herzen bei ihm sind. Wisst ihr, ich habe in Israel mal einen Mann begegnet, dem hatte ich 45 Jahre nicht gesehen. Vor 45 Jahren war er mein Nachbar und auf einer Straße haben wir gelebt. Und ich habe oft so ein bisschen beneidet auf ihn geschaut. Die hatten einen Hund, er hatte ein Fahrrad, die Familie hatte sogar ein Auto. Und ich bin barfuß zur Schule gegangen. Mein Vater war Invalide, wir hatten nicht viel. Und der Unterschied war so groß. Und dann trennten wir uns für 45 Jahre. Der Unterschied war in dem, dass meine Mama beten konnte, dass mein Papa Gott kannte und diese reich war. Jetzt nach 45 Jahren in Israel begegnen wir uns und wir haben einander erkannt. Und er spricht mich an. Sagt der Jakob, du stehst und du freust dich. Du strahlst Freude aus. Du hast Hoffnung. Und dann erzählt er, wie er durch das Leben gegangen ist. Und dann war mir so deutlich, oder die gnädige Hand Gottes über dich zu haben, oder das Reichtum dieser Welt und die Möglichkeiten dieser Welt, das ist so ein gravierender Unterschied. Das war für mich eine neue Bestätigung, wie Gott führt. Ihr werdet wiederum den Unterschied sehen, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Und weiter, und er wird schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont. Interessant, dass Gott hier ein Bild gebraucht aus der Familie. Wir wissen alles, was wir bereit sind, für die Kinder zu machen. Ja. Wie Eltern so aufopfernd bereit sind, das Letzte zu geben. Ja, den Kindern zu geben, zu schützen, zu sorgen. Und Gott sagt, so werde ich mit euch umgehen. So werde ich mit euch umgehen. Und das für mich ist es ein ganz, ganz starkes Bild, wie Gott mit den Leuten umgeht, die ihm dienen. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen. Und dann weiter, liebe Freunde. Aber es gibt noch einen größeren Unterschied. Das ist der letzte Tag. Der Lohn für die Gottesfürchtigen, auch für die Gottlosigkeit, wird am Ende ganz, ganz stark sichtbar. Das Ende der Tage wird zeigen. Liebe Freunde, auch wir alle sind sterblich. Wir sind vielleicht auch nicht gesünder als der andere, nicht reicher, nicht intelligenter. Aber dieser Tag, das wird ein einmaliger Tag sein. Gott wird seine in die ewige Herrlichkeit nehmen. Die Sonne der Gerechtigkeit, das ist Jesus Christus, wird aufgehen für uns. Wir haben die Hoffnung, wir haben die ewige Hoffnung, was die Ungläubigen nicht haben, die gehen in die ewige Finsternis. Wenn wir heute darüber predigen, dann werden wir als Fundamentalisten eingestuft, als sehr Konservative. Mag es sein, ja? Aber wir halten uns auf das, was Gott gesagt hat. Eines Tages kommt dieser Tag. Schon jetzt, liebe Freunde, ich habe viele Leute begleitet in meinem Dienst. Ich war auch 18 Jahre Pastor. Und eines Tages habe ich eine Schwester Bergen begleitet, kam ins Krankenhaus. Und dann guckt sie mich so an, sagt sie, Jakob, ich habe so einen blauen Himmel gesehen. Ich dachte, ich bin schon zu Hause, aber noch ein paar Minuten, dann bin ich da. Ich guckte diese Überzeugung. Ich sage, liebe Schwester, grüßen Sie alle unsere. Ich wusste, wo sie hingeht. Nicht? Ja, mit so einer Überzeugung. Aber ich habe auch Menschen begleitet, die mit Ängsten in Jenseits gegangen sind. Und einmal sogar ein Fall, nicht hachu, ich will nicht. Das waren die letzten Worte. Der letzte Tag, dieser Tag der wird so vieles entscheiden, der wird vieles sagen. Und dann ist geschrieben, und euch aber, die meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das ist Jesus Christus, das sind alle, die Jesus aufgenommen haben. Die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus wird uns begegnen. Ja? Vielleicht erscheint dieses Bild wie Mastkälber ein bisschen vielleicht nicht verständlich, weil die Bibel sagt, ihr werdet springen wie Mastkälber. Ich komme aus einem Dorf, für mich ist das Bild sehr, sehr bekannt. Kennt jemand von euch dieses Bild, wenn man im Frühling das Kalb rauslässt, aus dem Stall, Schwanz nach oben und das fliegt durch die Gegend? Kennt jemand, hebt ihm die Hand, der das kennt? Es gibt doch noch einige. Mit diesem bin ich groß gewachsen. Bin hinterher gelaufen. Papa konnte schon nicht mehr laufen. Und mir gefällt das Bild so sehr, liebe Freunde. Ich bin schon über 70. Ich kann schon nicht mehr so laufen wie die Kälber. Aber wir werden eines Tages da sein. Gott wird uns annehmen. Ich werde wieder laufen. Ja? Ich werde wieder laufen. Ihr werdet wie Mastkälber hüpfen, springen, laufen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist, was mir Mut gibt, Kraft gibt, Motivation gibt, für den Herrn zu dienen. Im Psalm ist geschrieben, Psalm, der zum Schabbat gewidmet ist, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Was sind die Vorhöfe des Herrn? Das ist die Gemeinde. Die werden grünen. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich, dass sie grün ist. Ja? Ja? Es waren Zeiten, wo die Mädels in der Schule gesagt haben, Jakob, du hast aber lockige, hübsche Haare. Ist vorbei. Aber was ist wichtig, wie die Menschen uns sehen oder wie Gott uns sieht? Ihr werdet grünen in die Augen Gottes. Gott sieht mich, dass ich grüne, dass ich bei ihm bin. Noch in greisen Alter gedeihen sie, ja, nicht mehr Gemeindehäuser zu bauen oder eigene Häuser zu bauen, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist und es gibt keine Ungerechtigkeit in ihm. Das ist das Ziel Gottes, liebe Freunde, mit uns Menschen. Auch wenn der Herr uns 90 oder 80 oder 120 schenkt, dass wir grünen, dass wir sagen können, der Herr ist gerecht. Liebe Freunde, ich bin immer zu Fuß zur Kirche gegangen. Ich wohnte nicht weit in Heimatland. Und gehst durch die Straße, guten Morgen, guten Morgen. Wie geht es? Triffst einen, der Gott kennt. Gott sei Dank, es geht gut. Triffst einen, der Gott nicht kennt. Ach, so viel Regen, so viel Regen, so viel Russlandsdeutsche, so viel das, so viel Drittes. Ja? Und da findet man immer Ursache. Und das ist so ein Unterschied, wenn einer Gott kennt. Gott sei Dank, wir haben uns zu danken. Liebe Freunde, wenn wir jetzt zum Neuen Testament rübergehen, ja, dann gibt es auch so viele Stellen, zum Beispiel Matthäus 25, wo die Talenten gegeben wurden. Und dann kommt einer, der 5 bekommen hat, sagt er, ich habe noch 5 gewonnen. Und dann sagt der Herr, gut so, treuer Knecht. Über wenigen warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm herein in die Freude deines Herrn. Ist das nicht eine Begrüßung, eine Willkommensbegrüßung, wenn Menschen eines Tages vor Gott stehen, komm herein, und eine Note gut zu bekommen? Gott hat sich selber die Note gut gegeben in 1. Mose, als er was geschaffen hat. Erster Tag, es war gut, es war gut. Und wenn ein Mensch Gott dient, dann benotet Gott es auch so. Gut, lieber Sonntagsschullehrer. Gut, liebe Sänger. Gut, liebe Pastoren, gut, liebe Diener, gut, komm herein in die Freude deines Herrn. Über vieles werde ich dich setzen, weil du treu warst. Ich will meine Predigt abschließen mit einem Beispiel. Ich war einmal in Haifa, das ist wieder Norden, und dann kam eine Frau zum Glauben, eine Juden kam zum Glauben. Und für mich schien es so, eine Predigt und der Mensch kommt zum Glauben, das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Gewöhnlich mussten die Menschen mehr hören. So ist es. So sagt die Praxis. Und diese so ohne weiteres nach der Predigt öffnet sich ihr Herz für Jesus. Und dann sage ich, erzählen Sie mal. Ihre Vorgeschichte ist mir sehr interessant. Sagt sie, ich komme aus Ukraine. Und bevor ich nach Israel kam, musste ich mein Klavier verkaufen. Und mir fiel es so schwer. Ich bin eine Lehrerin, eine Musiklehrerin. die Musiker sind schon manchmal interessant. Ja, und so, und die sagte, ich habe unterrichtet und ich konnte mir nicht, ich setze da Annonce und dann kommen die Leute und dann weine ich los und dann laufen die Käufer weg. Und so sagt sie, einen Monat, jedes Mal, wenn die Käufer kamen, habe ich geweint und konnte mich nicht verabschieden. Sagt sie, und eines Tages habe ich wieder eine Annonce gesetzt und sehe ich, da kommt eine Frau, dachte ich, das letzte Lied werde ich spielen. Und spielt und die Frau kommt nicht rein. Steht bei der Tür und kommt nicht rein. Sagt sie, ich spiele ein Lied, zweites Lied, die kommt nicht rein. Und dann habe ich aufgehört, bin ich rausgekommen. Wollten Sie das Klavier? Ja. Und dann sagt sie, die Frau zu ihr, machen Sie sich keine Sorge. Dieses Klavier wird Gott dienen. Ich kaufe es für eine Kirche. Sagt sie, für mich war es so beruhigend, dass mein Klavier jetzt Gott dienen wird. Und jetzt bin ich nach Israel gekommen und dann dachte ich, wenn mein Klavier Gott dient, warum soll ich nicht Gott dienen? Und dann hast du die Predigt gehört, Gott hat ihr Herz gehört, was da ist und ihr Bekehrung geschenkt. Meine Lieben, vielleicht fühlt sich einer der anderen wie die Kälber im Stall. Denkt, das Leben ist so eingeengt, das christliche Leben. Eines Tages kommt die große Freiheit. Da werden wir springen wie die Kälber. In diesem Leben führt der Herr uns, manchmal auch durch Schwierigkeiten. Manchmal haben wir Schwierigkeiten noch größer als Menschen, die Gott nicht kennen. Aber wenn jemand, auch so wie diese Frau, sich sieht, dass er nie für Gott gelebt hat, dass er für andere Dinge gelebt hat. Es gibt die Möglichkeit, heute zu Jesus zu kommen, ein Gotteskind zu werden, das Leben ihm weihen und mit Gott unterwegs sein. Liebe Freunde, was mir noch freut, eines Tages werde ich vor Gott stehen. Da werde ich meine Mama sehen, meinen Papa sehen, meine Oma. Ich werde meinen Bruder sehen, den ich nie gesehen habe, der vor meiner Geburt gestorben ist. Und wenn der Herr nicht kommt, werden eines Tages die Kinder und Enkelkinder kommen. Es wird ein großes Wiedersehen sein. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Freude. Und da bin ich auch überzeugt. Gott segne euch, meine Lieben, und tröste euch, dass ihr die Gaben, die Gott euch gegeben hat, mit Freude einsetzt. Aber wer Jesus noch nicht kennt, es besteht eine gute Möglichkeit. Der Herr breitet immer noch seine Hände. Er ladet immer noch ein. Und ihr könnt auch diesen großen Segen erleben. Amen. Sollen wir beten? Wir beten noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Sonntag, für heutigen Tag. Und ich danke dir auch für diese örtliche Gemeinde hier auf dem Bernberg. Danke, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass hier so viele Mitarbeiter gibt, die mit Freude dir nachfolgen, dir dienen. Und ich bitte dich, dass du sie ermutigst, dass du ihnen zeigst, das ist nicht umsonst. Das ist ein gesegneter Weg. Da, wo du schonend umgehen willst, du gehst mit solchen Leuten schonend um. Du behandelst als dein Eigentum. Und eines Tages werden sie vor dir stehen. Die werden wie Mastkälber springen, Herr. Danke dafür. Ich bitte dich auch für alle die vielleicht die Freude verloren haben, so wie das Volk Israel zur Zeit von Maleachi, wo sie halbherzig Gott gedient haben. Ich bitte dich, dass du neues Feuer schenkst, neue Freude in der Nachfolge, Herr. Ich bitte dich auch für die dich nicht kennen, bitte öffne die Herzen, damit sie sehen, wo sie stehen und gib ihnen bitte die Möglichkeit, dass sie dich aufnehmen. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen.